Der Psalm 142, der passt ganz gut zur Predigt, weil da geht es auch um Schwierigkeiten, Nöte im Glaubensleben. Und der Titel von der Predigt ist: Vorbeugen ist besser als heilen, und zwar auch im geistigen Bereich. Heute möchte ich euch eine ganze Reihe von Ratschlägen geben, um Glaubenskrisen zu vermeiden und bei Prüfungen zu widerstehen. Und jetzt könnte der unchristliche Pessimist sagen, Ratschläge sind auch Schläge. Und was sagt der christliche Optimist darauf? Ja, und das ist auch gut so. Denn im Psalm 141, Vers 5 steht, der Gerechte schlage mich, das ist Gnade. Und er züchtige mich, das ist Öl für mein Haupt, dessen sich mein Haupt auch nicht weigern soll, wenn es wiederholt geschieht. Aber ob der Pessimist das wirklich versteht? Wenn man so etwas Negatives in einem positiven Licht betrachtet. Also ein anderes Bild, da sagt ein Optimist, oh, ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Und darauf der Pessimist, ist bestimmt ein Zug dahinter. Und darauf aber der Realist, das sind doch gar keine Schienen am Boden. Und auf diesen Realisten komme ich später noch zu sprechen. Was sagt uns jetzt dieses Bild in Bezug auf Glaubenskrisen, Lebenskrisen, Zeiten der Anfechtung oder Prüfung? Als Christen verkündigen wir das Evangelium. Das bedeutet übersetzt frohe Botschaft. Bedeutet das aber keine Probleme oder Schwierigkeiten mehr als Christ? Wenn du krank bist, dann musst du nur fest genug glauben, dann wird alles gut. Stimmt es? Wenn Gott dich wirklich segnet, dann wirst du lang auch reich. Stimmt es? Wirklich? Sagt das Wort Gottes? Ich denke nicht. Und dann, glaube an den Herrn Jesus und alles wird gut. Sagt das Wort Gottes? Ja, genau, das sagt es. Halleluja, Amen. Aber nicht in diesem Jammertal Welt genannt. Und auch nicht in diesem Körper alter Mensch genannt. Ja, als Christen haben wir eine Zukunft, die so unbeschreiblich schön ist, dass man sich mit der blühendsten Fantasie nicht vorstellen kann. Nicht mal ansatzweise. Aber halt nicht hier unten, sondern erst droben oder auch drüben, je nachdem zu welchem Zeitpunkt. Und da könnte jetzt ein Pessimist wieder einwenden, ach, so eine billige Vertröstung aufs Jenseits, weil man es hier im Diesseits nicht mehr aushält. Und als realistischer Christ stelle ich ihm dann, diesem Pessimisten, da aber die Frage, was heißt da billig? Was heißt da billig? Hast du nur eine blasse Ahnung, was es Jesus gekostet hat, diese Zukunft für einen jeden Menschen zu ermöglichen, der zu ihm kommt? Wenn man sich das gründlich durchdenkt, dann merkt man, wie unvorstellbar wichtig die vier Solas von Martin Luther sind. Allein das Wort Gottes, allein Christus, allein der Glaube, allein die Gnade. Und jeder Versuch, unsere Rettung, die Jesus erkämpft, erlitten hat, durch irgendwas, was ein Mensch tut oder tun lässt oder an sich tun lässt, auch nur ein winzig wenig zu vervollständigen, der schmälert in schlimmer Weise das, was Jesus für uns getan hat. Der Apostel Paulus sagt dazu im Galaterbrief, dass man dadurch aus der Gnade fällt. Und dann frage ich den Pessimisten, was heißt da Vertröstung? Was heißt da Vertröstung? Der gleiche Jesus Christus, der die Kreuzigung auf sich genommen hat, um uns das jüngste Gericht zu ersparen, der hat auch gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das Wort Gottes ist wirklich sicher. Sicherer als wie unsere Renten. Das Wort Gottes ist auch weder altmodisch noch modern. Es ist ewig. Es ist deshalb keine Vertröstung, sondern ein Versprechen, eine verbindliche Zusage. So, ihr Lieben, jetzt ist es der erste Ratschlag zur Vorbeugung von Glaubenskrisen, um mit Prüfungen zu bestehen. Und da gibt es jetzt ein paar Bibelverse. Übrigens, die Bibelverse, wo ich da in der Predigt habe, habe ich extra ausgedruckt. Und wer die haben möchte, kann sie da vorne holen. Also 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 16 bis 18. Darum werden wir nicht entmutigt, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und dann Römer 8, Vers 18. Denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Dann noch 1. Petrus 1, 3 bis 8. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel auch behalten wird für euch, die in Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet, zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit, in welcher ihr frohlocken werdet, die ihr jetzt ein wenig, wo es sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, die viel kostbarer ist als die des vergänglichen Goldes, Lob, Preis und Ehre zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi, welchen ihr nicht gesehen und doch lieb habt, an welchen ihr jetzt glaubt, ohne ihn zu sehen, und über den ihr euch freuen werdet mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Das dürfen wir festhalten. Unsere geistliche Heimat ist im Himmel. Und so gibt es noch eine ganze Reihe von Bibelversen, die uns diese Gewissheit zusichern. Und die könnte man entweder auswendig lernen oder sich ausdrucken und überall, wo wir sind, zu Hause aufhängen und es auch immer wieder durch den Kopf gehen lassen. Und das ist so der Helm des Heils, von dem im Epheserbrief beschrieben ist. Ich habe mal ein Zeugnis von einer Schwester gehört, die hatte so eine Annäherungsphobie. Das ist, wenn man furchtbar Angst oder Panik bekommt, wenn einem jemand zu nahe kommt. Und die hatte deswegen auch einen Schwerbehindertenausweis. Und wenn man sich das vorstellt, wie das ist, wenn man Panik bekommt, wenn ein Mensch von hinten zu nahe kommt oder vielleicht auch noch berührt, kann man sich gar nicht vorstellen. Aber die hat es so gemacht. Die hat lauter Bibelverse, die vom Schutz des Gläubigen sprechen. In der Bibel hat sie sich ausgedruckt und in ihrer Wohnung überall hingepickt. Also wo sie gegangen ist, wo sie gestanden ist, hat sie diese Worte Gottes vor sich gehabt. Und nach einer gewissen Zeit hat sie ihren Ausweis zurückgegeben und ist wieder zur Arbeit gegangen. Genau. Durch das gesprochene Wort Gottes ist der Kosmos entstanden und die Erde. Und das kann man sehen im ersten Buch Mose, Kapitel 1. Bei jedem Schöpfungstag heißt es, und Gott sprach und es geschah also. Und wenn man sich das, die, Größe von diesem Kosmos vorstellt. Da gibt es ja auch die Stelle im Psalmen. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Das ist entstanden, weil Gott gesprochen hat. Das war das gesprochene Wort Gottes. Und dann gibt es jetzt auch noch das Mensch gewordene Wort Gottes. Und es hat für einen jeden Menschen das ewige Leben möglich gemacht. Und heute haben wir das geschriebene Wort Gottes. Ist uns bewusst, was wir da haben? Das gleiche Wort Gottes, das den Kosmos geschaffen hat, das gleiche Wort Gottes, was unsere Erlösung geschaffen hat, haben wir jetzt in schriftlicher Form. Es gibt Menschen, die sich selbst töten, um noch viele andere Menschen mit in den Tod zu reißen. Wir Christen sind dazu berufen, noch ein Weilchen hier zu bleiben, um noch möglichst vielen Menschen den Weg zum ewigen Leben zu weisen, quasi sie mit sich ins Leben, quasi mit ins Leben zu reißen. Und das ist der eigentliche Grund, warum wir noch da sind und nicht gleich nach der Wiedergeburt geholt werden. Vielen Dank. Ist das der Hauptsinn von unserem Leben? Wenn nicht, dann werden wir vor dem Richterstuhl Christi beim Preisgericht mit großer Enttäuschung auf all das blicken, was dann als unwichtig in Flammen aufgeht. Aber der Gründer der Heilsarmee, der wird viele Menschen in die Arme schließen können, die durch sein Wirken zu Jesus gefunden haben. Unser Herr hat eine unvorstellbare Herrlichkeit verlassen und ist Mensch geworden und hat dafür viel Leid in Kauf genommen. Und da sollen wir ihm ähnlich werden. Wir sollen nicht Menschen werden, sondern noch eine Weile Mensch bleiben. Wir sollen mit denen, die weinen, auch weinen, und mit denen, die lachen, auch lachen, und mit denen, die leiden, auch leiden. Der Apostel Paulus hat geschrieben, von seiner Person her, denn ich werde von beiden bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre, also für ihn in dem Fall. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und das ist auch für uns. Wir haben es im Himmel viel, viel besser. Aber es ist wichtig oder notwendig, dass wir hier noch viele Menschen mitnehmen in diese Herrlichkeit. Ja, ihr Lieben, könnt ihr euch vorstellen, mit diesen Gedanken der lebendigen Hoffnung an unsere Zukunft beim Herrn depressiv zu werden oder verbittert oder pessimistisch? Wenn wir hier in der Zeit in Nöten und Schwierigkeiten stecken. Aber das ist ganz wichtig, es muss geschehen. Diese Gedanken müssen uns erfüllen, bevor die bösen Tage kommen. So wie es in Prediger 12 steht. Denn wenn man ohne Hoffnung in schlimme Nöte kommt, sieht man auch keine Hoffnung mehr. Wenn man aber das Wort Gottes im Herzen hat, wenn man darin verwurzelt ist, dann sieht man das Licht am Ende des Tunnels und vermutet keinen Zug dahinter, weil man weiß, dass da gar keine Schienen am Boden sind. Und das ist der Realist, den ich am Anfang erwähnt habe. So, das war es der Ratschlag zur Vorbeugung von Glaubenskrisen. Aber was hilft, wenn man doch in großen Schwierigkeiten oder Nöte gerät? Und da macht es einen großen Unterschied, ob man darauf gefasst ist, wenn man damit schon irgendwie gerechnet hat. Wenn man einen Schlag bekommt, also einen richtigen, keinen Ratschlag, dann macht es einen gewaltigen Unterschied, ob man ihn kommen sieht oder nicht. Da macht es einen großen Unterschied, wenn man auch nur ein klein wenig zurückweicht. Das hat mehrere physikalische Gründe. die gehe ich jetzt nicht drauf ein. Aber geistig gesehen ist es so ähnlich. Wenn mir gesagt wurde, wenn du nur genug glaubst, dann hast du keine Probleme mehr, dann treffen mich Schicksalsschläge mit einer viel größeren Wucht, als wenn mir die Verse aus Apostelgeschichte zitiert worden wären. Apostelgeschichte 14, 21 und 22. Und nachdem sie in dieser Stadt das Evangelium gepredigt und eine schöne Zahl Jünger gemacht hatten, kehrten sie wieder nach Lystra und Ikonium und Antiochia zurück, stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren. Und dann, und sagten ihnen, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Und zur Erinnerung, gerade vorher, wo diese Geschichte spielt, war der Paulus in Lystra gesteinigt worden und alle hatten schon gemeint, er wäre tot. Oder dann in Römer 5, Vers 3, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen, weil wir wissen, dass die Trübsal Standhaftigkeit bewirkt. Oder in 1. Thessalonicher 3, Vers 3, damit niemand wankend werde in diesen Trübsalen, denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Wenn man nun meint, es wären alle Stellen, die in der Bibel von Nöten, gerade der Heiligen, sprechen, dann meint man das bloß. Es gibt noch viele andere mehr. Und am Anfang habe ich ja schon ein paar gelesen. Bei unserem Körper ist es ja auch so, wenn wir krank werden, weil wir uns irgendwo angesteckt haben, dann kommt es darauf an, dass unsere Immunabwehr stark ist. Und diese verhindert oft, dass wir gar nicht krank werden. Aber nicht immer. Denn wenn zu viele feindliche Soldaten, also Viren oder Bakterien oder Pilzsporen, in unser Land, also unseren Körper, eingedrungen sind, dann zündet bei uns die Stufe 2 der Abwehrschlacht. Wir haben also genau genommen 2 Abwehrsysteme. 2 Immunsysteme. Erstens die angeborene Immunabwehr und zweitens die erworbene Abwehr. Die erste ist so wie die Polizei, die sofort am Einsatzort ist, und die zweite ist die Armee. Und diese erworbene Abwehr, die Armee, die ist viel heftiger als die angeborene. Aber sie muss zuerst mobilisiert werden. Und sie lernt auch immer dazu. Und deshalb werden wir in einem gewissen Rahmen immun, wenn wir eine bestimmte Krankheit durchgemacht haben. Und je nach Erreger können wir sie vielleicht dennoch nochmal bekommen, aber weit nicht mehr so heftig wie beim ersten Mal. Und auf dieses erworbene System zielen auch die Impfungen ab. Da wird die zweite Stufe über die Art von möglichen Eindringlingen quasi informiert, damit eine spezielle Waffengattung schon mal in Reserve gestellt wird. Deshalb kann man eine Krankheit zwar bekommen, aber es ist viel weniger gefährlich, weil unsere innere Armee schon gleich die richtigen Waffen bereit hat. Und so ist es ähnlich auch bei unserem persönlichen Glauben. Wenn wir schon informiert sind, dass Probleme und Nöte auf uns zukommen können, dann können wir uns wappnen. Und da gibt es im Brief an die Epheser so ein eindrückliches Bild von der Waffenrüstung, die uns Gott gibt. Das ist Epheser 6, Vers 13 bis 18. Greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt. Und dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht. Wir müssen unsere Waffen also schon griffbereit haben. Steht also bereit, die Hüften umgürtet mit Wahrheit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit angelegt, die Füße mit der Bereitschaft beschut, die gute Botschaft vom Frieden mit Gott weiterzutragen. Greift vor allem zum Großschild des Glaubens, mit dem ihr alle Brandpfeile des Bösen auslöschen könnt. Setzt auch den Helm des Heils auf und nehmt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, in die Hand. Das Erste, was hier erwähnt wird, ist der Gürtel. Der Gürtel muss fest sitzen, denn er hält gewissermaßen alles zusammen. Am Gürtel hing das Schwert und auch das Schild konnte eingehängt werden. Und praktisch war die ganze Rüstung mit dem Gürtel verbunden. Mit Ausnahme vom Helm. Kennt ihr das blöde Gefühl, wenn der Gürtel zu locker ist und die Hose immer rutscht? Stellt euch einmal einen Soldaten vor, der am Laufen seine Hose festhalten muss, dass er nicht blank zieht. Schlimm. Und in dem Vers heißt es nun, umgürtet mit Wahrheit. Und es hat zwei Bedeutungen. Die erste ist die Wahrheit des Evangeliums. Und Jesus ist die Wahrheit in Person. Er sagt im Johannes 14, ich bin die Wahrheit. Und sein Wort ist auch die Wahrheit. Und wenn uns diese Wahrheit, das Wort Gottes erfüllt, dann gibt es eine große innere Stärke. Und die zweite Seite ist das Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Ein Christ, der wohl lügt, macht nicht nur sich selbst unglaubwürdig, sondern auch seine Botschaft. Es ist nicht nur das eine Lüge, wenn man das Gegenteil von der Wirklichkeit sagt, sondern auch, wenn man unbewiesene Gerüchte weiterverbreitet. Und auch, wenn man anderen etwas einfach unterstellt. Weil so eine unverschämte Unterstellung lesen wir schon ganz am Anfang in der Bibel, beim Sündenfall. Da unterstellt doch der Feind Gott, dass er lügt und dem Menschen irgendwas Schönes oder Gutes vorenthalten oder nicht gönnen würde. Ihr werdet sicherlich nicht sterben, sagt die Schlange, sondern Gott weiß das und so weiter, ne? Also wenn jemand anderer der Lüge bezichtigt und etwas Übles unterstellt, dann geht am besten sofort eine Habachtstellung. Das ist ein ganz gebräuchliches Mittel vom Feind, anderen die Lüge zu bezichtigen und ihnen was zu unterstellen. Der nächste Teil der Waffenrüstung ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wie meint ihr, würde ein Panzer schützen, der nur noch aus einem leeren Rahmen besteht? So gut wie gar nicht. Das wäre aber genauso, wie wenn wir mit unserer eigenen Gerechtigkeit in einen geistigen Kampf ziehen würden. Also müssen wir uns eine vollkommene Panzerung, sprich Gerechtigkeit, geben lassen. Und die bekommen wir auch von dem Herrn Jesus. Er hat nämlich nicht nur für unsere Erlösung bezahlt, das war die eine Seite, sondern er hat auch für uns das Gesetz Gottes vollkommen erfüllt. Also er hat nicht nur unsere Schulden bezahlt, dass unser Konto wieder auf Null ist, sondern er hat uns auch seine Gerechtigkeit geschenkt, dass unser Konto auf plus 10 Millionen ist. Und diese Gerechtigkeit, die uns Gott gibt, die uns Jesus schenkt, die ist der richtige Panzer. Als nächstes wird das Augenmerk auf das Schuhwerk gelegt. Es soll haltbar und langlebig sein. Denn sie sollen die gute Botschaft weit und dauerhaft in alle Welt hinaustragen. Im Fußball gibt es da einen Spruch, Angriff ist die beste Verteidigung. Und es gilt auch im geistigen Kampf. Wenn ich in die feindliche Welt eindringe und Menschen aus der Knechtschaft der Sünde befreie, indem ich sie zu dem Herrn Jesus führe, dann ist der Feind in der Defensive. Wie beim Fußball, wenn man mit dem Ball in der gegnerischen Hälfte ist, dann ist das Spielgerät weit weg vom eigenen Tor. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Teil, dem Großschild. Dieses Großschild wird vom Apostel geistig mit dem Glauben verglichen. Aber welcher Glaube ist denn hier gemeint? Ist es ein ganz spezieller Glaube, den wir selbst aufbringen müssen? so nach dem Motto, du musst nur fest genug glauben. Nein, wirklich nicht. Es ist der Glaube an unseren Herrn Jesus Christus und sein geschriebenes Wort. Glauben in der Bibel bedeutet nicht vermuten, wie in der Welt heutzutage, sondern bedingungsloses Vertrauen. Aber dieses steht ganz allein nur Jesus zu. Niemals einem Menschen, noch einer Gruppe von Menschen, noch irgendeinem Engel, noch sonst einer Macht. Auch nicht indirekt, so nach dem Motto, wir sind deine Verbindung durch Christus zu Gott. Kein Mensch hat das Recht, von einem anderen Menschen Unterordnung und Vertrauen einzufordern. Das ist ein No-Go im Reich Gottes. Da ist der Maßstab die Liebe und nicht die Macht. Jeder Christ ist selbst ein Kind Gottes mit einer ganz eigenen Beziehung zu Jesus Christus und damit zu Gott. Aber diese Beziehung, die muss gepflegt werden, damit dieses Schild des Glaubens nicht löchrig ist. Womit wir wieder beim Vorbeugen wären. Den Helm des Heils haben wir schon am Anfang gesehen. Unsere Gedankenwelt soll erfüllt sein von den Heilszusagen im Wort Gottes. Überhaupt vom Wort Gottes. So wie bei einer ganz positiven Gehirnwäsche. Dieses Wort Gottes ist nun aber das Schwert des Geistes, mit dem wir kämpfen. In vielen Heldensagen gibt es ein ganz besonderes Schwert. Das ist nur ganz besonderen Helden oder Königen vorbehalten, weil es quasi unbesiegbar ist. Aber das Schwert, das wir als Christen haben, ist total anders. Ein normales Schwert ist dazu da, um zu verletzen und zu töten. So wie das. Unser Schwert, das wir als Christen haben, das verletzt nicht, tötet nicht, sondern heilt und schenkt Leben. Und wie ist das möglich? Wie ist es möglich, dass unser Schwert heilt und Leben schenkt? Unser Kampf richtet sich ja nicht gegen die Menschen aus Fleisch und Blut, sondern für sie. Und zwar gegen die Mächte der Finsternis. Und wenn Menschen den Herrn Jesus aufnehmen, weil sie diesem ganz anderen Schwert, dem Wort Gottes, vertrauen, dann entsteht in ihnen ewiges Leben. Und auch in der Seelsorge ist dieses Schwert wie ein Skalpell eines geschickten Chirurgen, das heilt, indem es das Schlechte wegnimmt. Da gibt es ein praktisches Beispiel. Ich bin ja in einem Verein, der heißt Exodus Informationen e.V., der versucht, Zeugen Jehovas zu Jesus zu führen. Für die Wachturmgesellschaft sind wir deswegen Feinde. Für den einen oder anderen Menschen, der Zeuge für die Wachturmgesellschaft war, sind wir Befreier. Der Name Exodus bezieht sich auf die Befreiung der Israeliten aus der Knechtschaft der Sklaverei in Ägypten. Und als Logo haben wir statt eines Wachturms, der ein Gefängnisturm ist, einen Leuchtturm. Also zusammenfassend, es ist ganz, ganz wichtig, in Zeiten, wo es uns geistig und seelisch gut geht, eine gute Immunabwehr aufzubauen für die Zeiten, in denen wir angegriffen werden. Den Abschnitt mit der Waffenrüstung beginnt der Paulus mit den Worten: Und schließlich lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. Und das ist so wichtig, dass wir nicht mit unserer eigenen Kraft, sondern mit seiner Kraft kämpfen. Und er schließt den Abschnitt mit dem Vers 18 und betet dabei zu jeder Zeit mit jeder Art von Gebeten und Bitten in der Kraft des Heiligen Geistes und seid dabei wachsam und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Und da machen wir jetzt gleich Nägel mit Köpfen. Ich bete mit euch. Ja, lieber Herr, wir möchten dir so von Herzen danken, dass du uns so viel schenkst an Hoffnung, dass wir bei dir sein dürfen. Wir möchten dir danken, dass du uns auch Kraft schenkst in diesem Leben hier noch. Wir möchten dir danken sagen, dass du uns das schenkst, dass wir Menschen zu dir führen dürfen durch dein Wort, das du uns gegeben hast. Und Herr, wir möchten dich jetzt auch bitten für unsere Geschwister in Ländern, wo sie in vielen, vielen Nöten stecken, wo sie verfolgt werden um deines Namens willen. Herr, wir möchten dich bitten, dass du sie stark machst innerlich und ihnen diese Hoffnung ganz groß in ihre Herzen schreibst. Amen.